ARD Sportabend. Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Der Iran hat einen Gegenangriff auf Israel gestartet. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA sprach von hunderten Raketen. Die israelische Armee erklärte, es seien Dutzende Geschosse vom Iran abgefeuert worden. So wurde zum Beispiel in Jerusalem Luftalarm ausgelöst. Explosionen waren zu hören. Fernsehbilder zeigen Rauchwolken über Tel Aviv und ein brennendes Haus. Zuvor hat Israel nach eigenen Angaben eine weitere Anlage zur Uranumwandlung zerstört, diesmal in der Atomanlage Isfahan. Bei den bisherigen Angriffen wurden nach iranischen Angaben im Land fast 100 Menschen getötet, darunter auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden. Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henke.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister der EU beschlossen. Sie kritisierten aber auch zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zunächst vorgesehen. In einer Arztpraxis in Berlin-Wedding ist am Nachmittag ein Mann tot aufgefunden worden. Die Situation lasse auf Fremdverschulden schließen, erklärte die Polizei. Die Mordkommission ermittelt. Weitere Angaben wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 23 und in Bad Liebenwerda 25 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag noch etwas wärmer, nachmittags dann aber kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 21.03 Uhr.
Sportschau live. Der ARD-Sportabend.
Noch eine Stunde mit Thomas Kroh am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. 12. Juni 1930, also gestern vor 95 Jahren im Yankee Stadium von New York City, kämpfen der Deutsche Max Schmeling und der US-Amerikaner Jack Sharkey um die Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht. Dieser Kampf sollte nicht irgendeine, sondern die deutsche Sportlegende begründen. Burkhard Hupe erinnert an 4 Runden, die für einen 24-Jährigen aus dem Dorf Klein-Lukow irgendwo im Nirgendwo der Uckermark die Welt veränderten.
Der Jahrhundertboxer, der Jahrhundertsportler, der Jahrhundertdeutsche. Kleiner geht es gerade nicht. Denn die Rede ist ja von Max Schmeling, der das 20. Jahrhundert fast vollständig durchlebte und dessen maximale Popularität den Schriftsteller und Journalisten Horst Fetten schon Anfang der 70er Jahre faszinierte.
Der Mann, dem Präsident Roosevelt die Hand schüttelte, der bei Adolf Hitler zum Tee war, der den Dichter Ringelnatz und den Räuberhauptmann Al Capone zu seinen Verehrern zählte, ist nun schon für Generationen deutsches Leitbild.
Im Kaiserreich geboren, in der Weimarer Republik dann Boxweltmeister, in der NS-Zeit zur Symbolfigur emporgestiegen und danach das Wirtschaftswunder verkörpert. Dabei ist Schmelings Geschichte gar nicht nur die Erfolgsstory, als die sie oft erzählt wird. Schmelings Geschichte erzählt auch von Rückschlägen und von Niederlagen.
Jeder Erfolg hat seine Haken und Ösen. Wenn man glaubt, dass Erfolg genügt, um auch für später Karriere zu machen, dann irrt man sich.
Freundlich war er immer, zu allen, unser Max, und niemals aus der Rolle fallend.
Das, glaube ich, hat Schmeling ausgezeichnet. Vielleicht eine Art von Zuversicht, eine Art von Zielgerichtetheit, die schon auch sein persönliches Wohlergehen im Blick hatte, aber auch immer wieder durch eine Großzügigkeit, eine Hilfsbereitschaft sich auszeichnete, die schon bemerkenswert ist.
Dr. Andreas Höfer, Direktor des Sport- und Olympiamuseums in Köln.
Soweit ich das nachvollziehen kann, ist Max Schmeling von dem Bewusstsein geprägt gewesen, zu wissen, was er wollte. Und darauf, auf dieses Ziel zuzugehen, auch Niederlagen einzustecken, wegzustecken und wieder neu anzufangen.
Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout.
Schmelings Herz für den Boxsport beginnt nach dem Ersten Weltkrieg zu schlagen. Er lebt damals mit seinen Eltern in Hamburg. Der sportbegeisterte Teenager ist ein talentierter Ringer und ein begeisterter Fußballtorhüter, aber noch kein Boxer. Im Sommer 1921 zieht es ihn trotzdem immer wieder ins Kino, um sich Tag für Tag denselben Boxkampf anzusehen. Den WM-Kampf zwischen dem Schwergewichtsweltmeister Jack Dempsey und dem französischen Herausforderer Georges Carpentier. Und Schmeling beschließt, da will ich auch hin. In einer Arena mit 80.000 Zuschauern, auf einer Bühne von knapp 30 Quadratmetern, Auge in Auge mit einem Gegner, der genauso zu allem bereit ist wie er selbst. Eines Tages schleppt Schmeling seinen Vater, einen Steuermann zur See, mit ins Lichtspielhaus.
Und wie wir nach Hause gehen, mein Vater sagte kein Wort und ich sagte auch kein Wort. Wir waren also beide sehr aufgewühlt irgendwie. Und sagte mein Vater so plötzlich zu mir, sagte, und du bildest dir ein, mit solchen Leuten im Ring zu stehen? Sag ich auch, Vater.
Schmeling verlässt Hamburg, zieht ins Rheinland, weil hier schon seit einigen Jahren organisiert geboxt wird. Bis zum Ende des Kaiserreichs war das Boxen in Deutschland sogar noch verboten. Schmeling schuftet also in Düsseldorf für eine Brunnenbaufirma, boxt beim SC Colonia in Köln und nach nur 3 Jahren zum ersten Mal auch als Profi.
Ich habe 1924 in Düsseldorf in der Turnhalle meinen ersten Kampf gemacht, wenn ich ihn meine Gage nennen darf. Damals das war 80 Mark, das war nicht sehr viel.
Aber es wird schnell viel mehr. Nur 2 Jahre später wird Schmeling bereits deutscher Meister. 1927 in Dortmund sogar Europameister. Mittlerweile lebt Schmeling in Berlin und sucht die Nähe zu den Schönen, zu den Berühmten und zu den Mächtigen.
Und so habe ich auch Menschen gesucht, von denen ich lernen konnte. Das waren Künstler, waren Schauspieler, waren Leute des öffentlichen Lebens, es war auch Politiker.
Über den letzten Punkt in dieser Aufzählung, über die Nähe zu den Mächtigen, wird noch zu reden sein.
Wenn der Gong ertönt, peng, kriegt der Einzelstöhn, peng, und bevor er sich besinnt, noch einen rechten Schwinger. Alle schreit und pfeift, weil der Gegner kneift, ist er groggy, aber nein, da kommen noch ein paar Dinger.
Die Kämpfe von Max Schmeling waren nie plump, waren nie blutig, waren nie schlägermäßig. Das erinnerte einen immer ein bisschen an Floretti.
Und den Ausgenockten kriegt man raus, der Kampf ist aus.
Der Mann, der da gerade so schwärmerisch über die Boxkunst von Max Schmeling berichtet hat, ist der äußerst populäre Schauspieler Gustav Knut.
Der ließ auch in der Pause den Gegner nie aus den Augen. Das ist also wie ein schönes Tier. Und das war wirklich ein Fest, ihn zu sehen.
Auch in den USA macht sich Schmeling zunehmend einen Namen. Er besiegt eine Handvoll namhafter Gegner und erhält schließlich die Chance, jenseits des Atlantiks, um die WM-Krone zu boxen. Sein Gegner heißt
Josef Paul Zukauskas.
Das ist WDR-Sportreporter-Legende Kurt Brumme. Nach dem Krieg einer der engsten Freunde von Max Schmeling.
Und weil sich dieser Name schlecht für Boxplakate eignete, wurde aus dem Josef, Jack und aus Zukauskas ein Sharkey, ein Hai.
Sharkey ist das beste Schwergewicht Amerikas und der Welt. Ich schätze ihn sehr hoch. Er ist nicht nur Boxer, sondern auch Fighter.
Ort der Austragung, Yankee Stadium, New York, im Staat New York. Distanz 15 Runden. Anwesend 79.222 Zuschauer. Nettoeinnahmen $711.848. Börse für Schmeling, ebenso wie für Jack Sharkey, $177.971.
Knapp $178.000 Preisgeld.
entsprechen 1930 einer Kaufkraft von heute etwa 2,5 Millionen Euro.
Ausgestattet mit wachen Augen, mit einer guten linken Führhand und mit einer vernichtenden rechten Schlagfaust konnte Schmeling die Minen der Fans zum Gefrieren bringen.
Doch Schmelings gefürchtete Rechte ist an diesem 12. Juni 1930 kaum zu sehen. Sharkey ist der klar bessere Boxer. Aber im Gefühl des sicheren Sieges unterläuft dem US-Amerikaner in der vierten Runde ein folgenschwerer Fehler. Sharkey trifft Schmeling unerlaubt unterhalb der Gürtellinie. Und der bricht daraufhin halb ohnmächtig zusammen.
Und hiermit endet der Kampf der beiden Gegner.
Der Ringrichter erklärt Schmeling zum Weltmeister im Schwergewicht durch Disqualifikation des Gegners.
Ich war sehr enttäuscht. Das war für mich ein Ausgang, den ich nicht wollte. Ich hatte sogar die Absicht, gleich nach dem Kampf den Titel wieder zur Verfügung zu stellen.
Doch Schmeling gibt diesen Titel nicht zurück und erntet in seiner Heimat nur Häme und Spott. Er wird in der Presse als Tiefschlag-Weltmeister bezeichnet.
Bis zu dem nächsten Kampf, und der ein Jahr später war, bin ich also Spießruten gelaufen. Und ich wurde gerade von der deutschen Presse zu der Zeit sehr angegriffen.
Immerhin kann Schmeling seinen Titel einmal verteidigen, ehe er den Rückkampf gegen Jack Sharkey verliert. Schmelings sportliche Karriere stagniert also Anfang der 30er Jahre. Emotional geht es dafür steil bergauf.
Guten Abend, meine Herrschaften.
Max Schmeling findet die Frau fürs Leben. Und wieder ist es ein Kinobesuch, der die Weichen stellt. Der große Max verliebt sich vor der Leinwand in die zierliche Annie. Annie Ondra, ein tschechischer Wirbelwind und zum Brüllen komisch.
Was hast du gelernt? Was kannst du?
Alle Menschen zum Lachen bringen.
Tö.
Lachen ist gesund und verschönt das Dasein.
Schmeling und Ondra heiraten im Sommer 1933. Der neue Reichskanzler und Boxsportfan Adolf Hitler schenkt zur Hochzeit einen japanischen Ahorn. Die Trauung selbst ist ein internationales Medienereignis, an dem viele jüdische Freunde der Braut nicht mehr teilnehmen können, weil sie das Land längst verlassen haben.
Max Schmeling, the former heavyweight champion of the world, is lucky in love. He has succeeded in securing the hand in marriage of Miss Annie Ondra.
Max Schmeling und Annie Ondra bleiben 54 Jahre verheiratet. Kinder bekommen sie nicht. Die Schmelings richten sich schnell ein im neuen Deutschen Reich. Sie ersteigern ein preisgünstiges Landgut in der Nähe von Frankfurt an der Oder. Die Vorbesitzerin ist eine Jüdin, die Deutschland verlassen hat.
Er hat die Nähe zu den Machthabern erduldet, ertragen, bisweilen aber auch gesucht, um auch für seine Zwecke was zu erreichen.
Mir ist es sogar gelungen, 1936, als man den Ehrendolch anbot und verbunden mit dem Ehrensturmführer, ich habe es abgelehnt, ich habe gesagt, tut mir leid, lieber, ich bin Sportsmann, ich möchte mich da allen gehören.
Und doch werden die Schmelings immer wieder zu Kaffee und Kuchen beim Führer eingeladen, sind regelmäßig Gast im Hause Goebbels und mit Hermann Göring geht Max Schmeling sogar auf die Jagd.
Und ich glaube, dass die Persönlichkeit Schmelings auch durch eine gewisse Ambivalenz ausgezeichnet ist.
Schmelings Boxkarriere nimmt Mitte der 30er Jahre wieder Fahrt auf. Er gewinnt überraschend deutlich einen Kampf gegen Walter Neusel, der als der kommende Mann im Schwergewicht gilt. Fast 100.000 Zuschauer sind bei diesem Kampf im Hamburger Fußballstadion dabei. Im Juni 1936 wird das Yankee Stadium in New York erneut zum Schauplatz eines historischen Boxkampfes im Schwergewicht. Max Schmeling trifft auf den US-Amerikaner Joe Louis. Louis gilt als unschlagbar. In 27 Kämpfen hat er 27 Mal vornehmlich durch K.O. gewonnen.
Joe Louis war ein junger Mann damals, der sich also derart nach vorne geboxt hat, der alles, was ihm im Wege stand, hatte er geschlagen, sodass Joe Louis praktisch vor der Weltmeisterschaft stand und es ihm nur noch ein Stolperstein vorgesetzt wurde.
Tief in der Nacht sitzen Millionen Deutsche vor ihrem Radio, um diesen Boxkampf live zu erleben. Am Boxring in New York sitzt Reporter Arno Helmes, ständiger Mitarbeiter der hetzerischen Parteizeitung Völkischer Beobachter.
Und die Massen im Stadion stehen auf den Stühlen und sehen den Endspurt von Max Schmeling. Max, weiter, weiter, kein Pardon, da liegt er.
Joe Louis geht in der 12. Runde K.O., Eine Sensation, die Schmelingsfrau Annie in einer Villa in Schwanenwerder verfolgt. Im Haus von Reichspropagandaminister Josef Goebbels und dessen Frau Magda. Goebbels wird Schmelings Erfolg über den schwarzen Boxer Joe Louis nach allen Regeln der Propagandakunst ausweiden, als Beweis der Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse. Und Schmeling wird sich nicht dagegen wehren.
Dieser Sieg gegen Joe Louis ist, glaube ich, das, was man mit der Karriere von Max Schmeling eher assoziiert als die Tatsache, dass er Weltmeister wurde und 2 Jahre immerhin geblieben ist.
Der Sieg gegen Joe Louis sichert Schmeling eigentlich das Recht auf einen erneuten WM-Titelkampf. Doch dieses Duell gegen Weltmeister Jim Braddock platzt kurzfristig unter dubiosen Umständen. Die mächtige US-Boxkommission will auf keinen Fall einen Nazi-Weltmeister und stimmt deshalb einem WM-Kampf zwischen Braddock und Joe Louis zu. So wird Joe Louis tatsächlich neuer Weltmeister und fordert 1938 von Schmeling die Revanche für seinen einzigen K.O. Nach nicht einmal einer Runde liegt unser Max auf den Brettern und steht nicht mehr auf.
Wenn man noch weiß, weil das vor einem Kampf, sagen wir, ein Weltmeister, Millionen und Abermillionen Menschen am Radio sitzen und die hörten zu und die waren selbstverständlich sehr enttäuscht, wenn es anders kam, als man sich vorstellte.
Kurz darauf beginnt der Zweite Weltkrieg und Schmeling ist bald mittendrin.
Max Schmeling, Deutschlands populärster Boxer und ehemaliger Weltmeister, hat sich freiwillig zu den Fallschirmjägern gemeldet. Er steht in der Front seiner jungen Kameraden, die hier zu Fallschirmjägern ausgebildet werden. Die Absprungtechnik wird zunächst auf dem Boden geübt.
Ob Schmeling sich wirklich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet hat oder ob das NS-Regime ihn ein letztes Mal zu Propagandazwecken ins Bild rücken wollte, ist bis heute umstritten. Schmeling verletzt sich jedenfalls bei seinem einzigen Fronteinsatz auf Kreta unter schwerem Beschuss am Knie. Doch er überlebt Kreta und den Krieg und fängt, wie Millionen andere Deutsche auch, wieder von vorne an. Zunächst als alternder Ex-Weltmeister im Boxring, dann mit einer Nerzfarm, einer Hühnerzucht und dem Tabakanbau. Über alte Boxkontakte in den USA erwirbt Schmeling schließlich in den 50ern die Konzession zur Abfüllung von Coca-Cola in Norddeutschland. Eine echte Goldgrube. Als Max Schmeling 2005 im Alter von 99 Jahren stirbt, hinterlässt er seiner eigenen Stiftung ein Vermögen von rund 100 Millionen Euro.
Ich glaube, dass seine Freundlichkeit, vielleicht seine Bescheidenheit, aber auch die Gewissheit, dass er mal aus einfachen Verhältnissen gekommen ist und seinen Erfolg gleichsam mit ehrlicher Arbeit sich selbst erarbeitet hat. Das hat die Menschen für ihn eingenommen. Und zwar, glaube ich, je älter er wurde, desto mehr.
Burkhard Hupe über Max Schmeling, der vor 95 Jahren Boxweltmeister im Schwergewicht wurde. Übrigens Jim Braddock, gegen den er nicht antreten durfte, der wurde dann Weltmeister im Schwergewicht mit einem sensationellen Sieg über den schier unschlagbaren Max Baer. Verfilmt wurde das Ganze als The Comeback mit Russell Crowe in der Hauptrolle und Renée Zellweger als dessen Frau. Ein überaus sehenswerter Film, großartiges Drama, zu Herzen gehender Sportfilm. The Comeback. So, und der hieß dann auch noch, als er diesen Sieg erringen konnte bei den Reportern, nur noch der Cinderella Man. Zumindest im Tischtennis ist Timo Boll ebenfalls eine Legende, die sich mit 44 Jahren nun in den Ruhestand verabschiedet. Boll steht am Sonntag in Frankfurt am Main das letzte Mal an der Platte. Beim Bundesliga-Finale Düsseldorf gegen Ochsenhausen würde er seine Karriere nur zu gern mit dem 15. nationalen Titel beenden. Sarah-Lisa Angres blickt auf eine unglaublich lange Sportlerkarriere zurück.
Der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten macht Schluss. Timo Boll. Heute ist Boll 44 Jahre. Seine Karriere startete in seiner Heimat im beschaulichen südhessischen Dorf in Höchst im Odenwald.
Ich bin einfach ein Höchster, ja. Ich glaube, die Höchster, die
haben das gar nie so richtig realisiert, dass ich in der Sportwelt da bekannt bin. Und die behandeln mich eigentlich immer wie einen ganz normalen. Ist auch gut so.
Mit 4 Jahren zieht Boll seine ersten Topspin im Keller gegen seinen Vater. Mit 15 ist der Linkshänder der jüngste Bundesligaspieler. Mit seinem Verein Gönnern gewinnt er seine ersten Titel. Es folgen 4 Olympiamedaillen für Boll, 2 dritte Plätze bei Weltmeisterschaften und über 20 EM-Titel. Außerdem wird er mit Anfang 20 das erste Mal die Nummer 1 der Welt. Für Mutter Gudrun und Vater Wolfgang unvergesslich.
Hat vielleicht mal gedacht, dass wir klein waren. Na gut, vielleicht kommt er mal unter die erste 10 in Deutschland. Aber dass er in der Welt Nummer 1 wird, konnte ich mir nie vorstellen.
Das ist wie in so einem Film. Das ist verrückt irgendwie.
Verrückt nach Boll sind die Fans in China. Seine Spielweise macht ihn dort zu einem Superstar. So kann der bescheidene Hesse ohne Bodyguards in China kaum durch die Straßen laufen.
Ich habe chinesische Fans, die mir überall hin auf die Welt folgen, die schon Hunderttausende von Euro ausgegeben haben, alleine für die ganzen Flüge und Hotelkosten. Also es ist wirklich verrückt.
Aber auch die europäische Fanliebe ist groß. In Paris bei den Olympischen Spielen verliert er sein letztes Einzel im Nationaltrikot. Aber gefeiert wird er dennoch.
Ja, dann mit den Standing Ovations und Timo, Timo rufen, da hat's einen zerrissen.
Sie fangen ihn auf, Nationalspieler Dimitri Ovtcharov und Bundestrainer Jörg Roßkopf. Sie blicken zurück auf eine außergewöhnliche Karriere von Boll.
Unser absoluter Superstar.
Es ist einfach ein Phänomen, sich über so eine unglaublich lange Zeit an der Spitze zu halten, ist einer der Hauptgründe, was ihn auch zu einer Legende macht.
Eine Legende, die nach ihrer Karriere der erste Botschafter für den Deutschen Tischtennisbund wird. Nun steht Bolls letztes Duell im Bundesliga-Finale für Düsseldorf an.
Da kommen eine Menge Leute, viele Freunde, Weggefährten. Und das Ganze macht es natürlich sehr emotional und bin mal selbst gespannt, wie ich damit klarkomme.
Timo Boll sagt Tschüss und hinterlässt Spuren, die weit über die Platte hinausreichen.
Sarah-Lisa Angres über den Tischtennis. Altmeister Timo Boll, der am Sonntag seine Karriere beenden wird. Und nun geht's hier bei Sportschau live aus Berlin mit Handball weiter. Grande Finale an diesem Wochenende in Köln. Mit dem deutschen Meister Füchse Berlin und dem SC Magdeburg stehen die beiden besten Mannschaften der Bundesliga im Finalturnier der Champions League. Tabea Kunze wird die Spiele für den ARD-Hörfunk übertragen. Guten Abend nach Köln.
Hallo Thomas, hallo aus Köln.
Wie ausgiebig haben die Füchse ihre erste deutsche Meisterschaft gefeiert?
Hemmungslos. 2 bis 3 Tage Vollparty, je nach Kondition. Das ging am vergangenen Sonntag in Mannheim los, direkt nach Spielende. Dort haben die Füchse ja den Titel geholt mit einem Sieg. Dann ging es abends in Berlin weiter auf einem Badeschiff an der Spree. Und danach sind die meisten dann noch weitergezogen in eine Bar. Da haben sie dann in den Montag reingefeiert. Der ganze Montag war dann auch nochmal Party pur. Und so am Dienstag dann mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt wurde es dann etwas gesittet. Aber ja, die haben das ganz, ganz doll krachen lassen. Und der Chef Bob Hanning hat ja auch gesagt, das kann man dann auch nicht mehr einfangen. Diese erste Meisterschaft, da haben alle drauf hingefiebert. Und dann gab es auch keine Verbote. Die konnten machen, was sie wollten.
Feste müssen gefeiert werden, wie sie fallen. Aber nichtsdestotrotz, Tabea, stellt sich die Frage, wie viel Kraft haben die Füchse noch für das Champions-League-Finale?
Ja, das ist für mich wirklich auch die ganz große Frage. Sie sind für mich eine Wundertüte bei diesem Turnier, weil sie wirkten jetzt, ich habe heute mit einigen Spielern, mit Matthias Gitzel unter anderem sprechen können, da wirkten sie wieder sehr fokussiert, sehr gesetzt. Und trotzdem hat natürlich, glaube ich, dieser Start in die Woche Spuren hinterlassen. Man hat es zum Beispiel auch bei Tim Freihöfer gehört, dem Linksaußen der Füchse, der war noch heiser. Und ich habe ihn gefragt, ist das immer noch vom Feiern, vom Singen, vom Schreien oder bist du jetzt irgendwie erkältet? Er meinte, nee, das sind tatsächlich noch die Spuren. Also ich glaube, das hat Spuren hinterlassen. Die Frage ist, ob sie es schaffen, jetzt nochmal für 2 Tage wirklich den vollen Fokus zu finden und auch nochmal kräftemäßig nochmal alles zu mobilisieren nach dieser langen Saison.
Aber das sind ja auch junge Menschen und die regenerieren schnell. Berlin spielt morgen das erste Halbfinale gegen Nantes. Wie stark sind die Franzosen?
Also Nantes ist eigentlich für alle Experten hier der Außenseiter unter den 4 Mannschaften. Das ist der Tabellenzweite aus Frankreich, also immerhin der Vizemeister, auch in einer starken Liga. Aber genau wie die Füchse war auch Nantes noch nie Champions-League-Sieger. Das ist ein Team ohne die ganz großen Stars, kommt vor allen Dingen über die mannschaftliche Geschlossenheit. und ein Team, was das hier vor allen Dingen genießen möchte. Aber trotzdem darf man Nantes auf keinen Fall unterschätzen. Die Füchse haben in den vergangenen Jahren zweimal gegen die Franzosen gespielt, dann in der European League, also in dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Und da ging das Duell einmal an die Füchse, aber auch einmal an die Franzosen. Also es ist auf dem Papier der leichteste Gegner, aber ich glaube, trotzdem darf man die auf keinen Fall unterschätzen.
Danach trifft dann der SC Magdeburg auf den FC Barcelona. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Endspiel mit zwei deutschen Mannschaften geben wird am Sonntag?
Ja, es ist klar, Barcelona ist der härteste Gegner, der Rekordsieger, der Titelverteidiger. Also da muss Magdeburg wirklich einen perfekten Tag morgen erwischen, damit es zu diesem deutschen Finale kommen kann. Also klar, wenn die Füchse gegen Nantes der Favorit sind, dann ist es Magdeburg ganz klar nicht gegen Barcelona, aber auch trotzdem muss man sagen, dass Magdeburg ja gezeigt hat, dass sie Barcelona schlagen können. Vor zwei Jahren, als die Magdeburger hier den Titel geholt haben, da haben sie Barcelona im Halbfinale rausgeworfen, im 7-Meter-Werfen, also ganz dramatisch. Aber vielleicht hat das ja auch kleine Spuren hinterlassen bei den Katalanen in ihrem Gedächtnis. Sie wollten auf jeden Fall heute auch Magdeburg in den Gesprächen, die ich geführt habe, auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Und trotzdem muss man sagen, Barcelona ist hier schon ja das Maß aller Dinge.
Die Bundesliga wirbt mit dem Slogan stärkste Handballliga der Welt. Das impliziert aber auch, dass der Kräfteverschleiß in keiner anderen Liga in Europa so groß ist wie in der deutschen. Wie groß ist der Nachteil, der den Füchsen und Magdeburg daraus möglicherweise erwächst?
Ja, bei den Füchsen ist man ja wirklich erstaunlicherweise verletzungsfrei quasi, wenn man jetzt die schwere Verletzung von Paul Drucks ausnimmt, durch diese Saison gekommen. Bei Magdeburg sah das ganz anders aus. Da hat man wirklich gemerkt, was diese Belastung für Spuren hinterlässt. Da sind reihenweise die Schlüsselspieler ausgefallen in diesem Jahr und auch ganz aktuell bangen sie ja um ihren Star, um Gisli Christiansson, um den Rückraumspieler, der sich vor drei Wochen eine Schulterverletzung zugezogen hat. Und da ist jetzt die große Frage, ob er morgen irgendwie die Zähne zusammenbeißen kann und spielen kann. Es wäre wirklich wichtig für das Magdeburger Spiel. Also ja, natürlich ist es zum Beispiel für Barcelona etwas ganz anderes in der spanischen Liga. Unangefochten, da kann man natürlich viel mehr die Kräfte schonen, viel mehr Spielzeiten auch verteilen als jetzt in der Bundesliga, wo es bis zum letzten Spieltag um jeden Punkt ging und am Ende ja auch nur ein Punkt über die Meisterschaft entschieden hat. Also klar, man kann auf der einen Seite sagen, die Kräfte sind vielleicht etwas angegriffen bei den Bundesligisten, aber auf der anderen Seite mussten sie natürlich jetzt auch bis zuletzt den absoluten Fokus halten und das musste ja zum Beispiel Barcelona nicht.
Tabea, in den meisten Handballhallen hierzulande ist es Hölle laut. Die Spiele dieses Champions League Finalturniers werden in der Lanxess Arena vor 20.000 Zuschauern ausgetragen. Ich hoffe, Frau Kollegin, du hast deine Stimmbänder gut geölt.
Ja, das habe ich. Ich habe das ja auch noch nie mitgemacht, dieses Final Four. Also für mich morgen auch die Premiere, aber ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Stimmung. Habe auch heute mit Jaron Sievert, dem Füchse-Trainer, darüber gesprochen. Habe gesagt, normalerweise in der Max-Schmeling-Halle in Berlin, wenn die voll ist, da sind 9.000 Menschen, morgen nochmal doppelt so viele, wie er sich auch darauf vorbereitet. Und er meinte, naja, so richtig gut schlafen wird er wahrscheinlich heute Nacht nicht, wenn er daran denkt. Und klar, das ist das quasi ja, Highlight in jeder Handballsaison. Dieses Turnier hier in Köln ist ein absoluter Publikumsmagnet. Das Einzige, was halt schade ist, ist, dass die echten Fans der Vereine so wenig Chancen hatten, an Karten zu kommen. Die Füchse haben am Ende 600 Karten bekommen. Davon sind 200 an die Angehörigen der Spieler und an Sponsoren gegangen. Und am Ende blieben 400 nur für die Fans übrig. Es gab natürlich viel, viel mehr Anfragen. Und das finde ich daran ein bisschen schade. Es ist ein ganz großes Event, aber es sind halt viele, sage ich mal, auch Event-Fans in der Halle und nicht unbedingt die Fans, die sonst auch immer die Vereine unterstützen.
Tabea Kunze aus Köln vor dem Finalturnier der Handball Champions League, dessen Spiele Sie morgen und übermorgen auf sportschau.de hören können. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Und damit ist es auf die Sekunde genau jetzt, 21.29 Uhr, gleich wieder Nachrichten hier bei Sportschau Live mit Informationen zur Lage im Nahen Osten. Dort hat der Iran einen Gegenschlag ausgeführt gegen Israel. Wir werden Sie darüber in der Sendung auch auf dem Laufenden halten. Und dann sportlich in der letzten halben Stunde unserer Sendung die Formel 1. Warum macht sie einen Bogen um Deutschland? Und wir schalten live in die USA zur Clubweltmeisterschaft, die in der kommenden Nacht beginnt im Fußball.
Die Sportabend. Nachrichten.
Um 21.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. Der Iran hat den erwarteten Gegenangriff auf Israel begonnen. In mehreren Wellen wurden Raketen abgefeuert. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Ersten Berichten zufolge hat es im Raum Tel Aviv bei Einschlägen mehrere Verletzte gegeben. Bilder zeigen Geschosse am Himmel, Explosionen sind zu sehen, Kampfjets zu hören. Sie sollten offenbar die Geschosse abfangen. Die Rede war von zunächst mindestens 7 Einschlägen. Mit einem Vergeltungsschlag des Iran war gerechnet worden. Das Regime in Teheran hatte ihn angekündigt. Am Abend waren Menschen in Israel aufgefordert worden, wieder in die Schutzräume zu gehen. Israel hatte den Tag über seine Angriffe auf Ziele im Iran fortgesetzt. Dabei sollen den Meldungen zufolge Teile des Atomprogramms zerstört worden sein. Außerdem wurden Teile der iranischen Luftabwehr ausgeschaltet und mehrere ranghohe Militärs sowie am Atomprogramm beteiligte Wissenschaftler getötet. Israels Angriff hatte in der Nacht auf Freitag begonnen. Die Armee und Regierung sprachen von einem Präventivschlag, um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Nach Militärangaben könnte der Angriff noch Tage dauern. Deshalb könnten auch weitere Angriffe aus dem Iran vorstehen.
Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Eine Arbeitsgruppe soll bis zur Sommerpause Lösungen suchen. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,74%. Dem hat der Bundesrat zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die EU-Innenminister beschlossen. Sie kritisierten auch zum Teil deutlich die Grenzkontrollen Deutschlands. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister beschlossen. Sie kritisierten zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister Gloden verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besucher in Deutschland. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 23 und in Bad Liebenwerder 25 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag Höchstwerte bis 33 Grad, nachmittags teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 21.33 Uhr.
Sportschau live. Der ARD-Sportabend.
Die letzte halbe Stunde mit Thomas Kroh am Mikrofon. Wir kommen gleich zur Formel 1. Das erste Training für den Grand Prix von Kanada ist absolviert worden in Montreal. Aber vorher noch einmal zur Lage im Nahen Osten, zum Krieg in Israel und dem Iran. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Der Iran hat mit der Vergeltung gegen die israelischen Angriffe in der vergangenen Nacht begonnen. Aus Teheran heißt es, diese Vergeltung erfolge in mehreren Wellen und Israel hat die iranischen Angriffe auf Ziele auch in Jerusalem und Tel Aviv bestätigt. Es gebe mehrere Verletzte. Zum Stand ARD-Korrespondentin Pia Masurczak.
Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete am späten Abend, die Streitkräfte hätten mit dem Angriff auf Israel begonnen. Es seien hunderte ballistische Raketen abgefeuert worden. Die israelische Armee spricht von Dutzenden geschossen. Über Jerusalem und Tel Aviv wurden die Luftabwehrsysteme aktiv. Israelischen Angaben zufolge habe es 7 leicht verletzte Personen gegeben. Kurz darauf wurde übereinstimmenden Meldungen zufolge eine zweite Angriffswelle gestartet. Bereits am frühen Abend hatte die israelische Luftwaffe erneut Ziele im Iran angegriffen. Dabei gerieten wieder Teile Teherans unter Beschuss. In der ganzen Stadt waren über mehrere Minuten die Flugabwehrgeschütze zu hören. Iranische Medien gaben außerdem bekannt, dass auch die Atomanlage Fordow ins Visier geraten sei. Genauso wie eine zweite Anreicherungsanlage in der Millionenstadt Isfahan. Diese sei zerstört worden, so die israelische Armee. Von iranischer Seite gab es noch keine Auskunft zu möglichen Verletzten oder Schäden. Iranische Medien gaben bekannt, dass 2 israelische Kampfflugzeuge abgeschossen worden seien. In der Nacht auf Freitag hatte Israel mit massiven Luftschlägen die militärische Führungsriege des Iran sowie mehrere Atom- und Militäranlagen angegriffen. Bei seiner ersten öffentlichen Rede seit Beginn der Angriffe sagte der oberste Führer Ali Khamenei am späten Abend, die iranischen Streitkräfte würden Israel schwere Schläge versetzen.
Soweit Pia Masurczak. Und nun zur Formel 1, die an diesem Wochenende in Montreal gastiert mit dem Grand Prix von Kanada. Zu Beginn der Woche wurde der Rennkalender für die Weltmeisterschaft 2026 vorgestellt. Die Saison wird traditionell in Melbourne beginnen und neu im Kalender steht Madrid. Mit einem weiteren Rennen auf einem Stadtkurs. Und obwohl Audi nächstes Jahr mit einem Werksteam in die Königsklasse des Motorsports einsteigt, bildet Deutschland einmal mehr einen weißen Fleck auf der Formel-1-Landkarte. Warum die Rennserie um das Autoland Deutschland seit Jahren einen Bogen macht, darüber spreche ich jetzt mit Jens Gideon, dem Formel-1-Experten der ARD. Guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Jens, Audi steckt in der Krise, der Autobauer, und steigt in die sauteure Formel 1 ein. Wie passt das zusammen?
Tja, die Königsklasse ist inzwischen dank der amerikanischen Eigentümer eine richtig gut sortierte globale Bühne für eine Marke wie Audi und außerdem natürlich noch ein richtig anspruchsvolles Entwicklungslabor obendrauf. Audi ist eingestiegen, weil 2026 eine Regelrevolution greift, weil die Kosten klar gedeckelt sind und die Formel 1, und das ist auch ein Audi-Unternehmensziel, ab 2030 klimaneutral sein will. Da sieht man wenig Risiken, was die ökologischen Zukunftsvisionen des Unternehmens angeht und auch wenig Risiken, was das Geldausgeben angeht. Stattdessen hofft man darauf, dass ein nie dagewesener Technologietransfer stattfindet. Im nächsten Jahr mit dieser Revolution, die ich schon angekündigt habe, sollen die Motoren 50% ihres Ausstoßes in elektrischer Energie ausstoßen. Das heißt, da entsteht eine ganz neue Art von Hybridmotor und der soll möglichst auch auf die Straße transferiert werden. Und weil diese Autos jede Runde neu aufgeladen werden durch die eigenen Energierückgewinnungssysteme und diese Energie in Batterien neuen Standards gespeichert werden soll, um sie dann als Turbo-Boost abzugeben, erhofft man sich auch auf dieser Seite, also der Speicherkapazität der Batterien, große Fortschritte. Beides sind Schlüsselspiele für die Straßenautos und Audi hofft eben auf diesen Technologietransfer.
Das ist der technische Aspekt. Wie schätzt du die sportlichen Erfolgsaussichten von Audi ein?
Naja, eins ist klar, so ein Konzern wie Audi, der tritt nicht an, um hinterher zu fahren. Die werden nicht gleich vorn bei der Musik sein. Aber Mattia Binotto, das ist der frühere Ferrari-Chef und der ist jetzt in Amt und Würden beim neuen Team Audi, dem Werksteam, der hat gesagt, ab 2030 wollen wir dann um Siege und um WM-Titel mitkämpfen. Und das scheint mir eine sehr realistische Perspektive zu sein. Sie werden am Anfang die großen ärgern wollen und vielleicht sogar können, denn mit Jonathan Wheatley, einem ehemaligen Ingenieur von Red Bull, der 7 Fahrerweltmeistertitel mit Vettel und mit Max Verstappen gewonnen hat, haben sie sich einen weiteren Krösus der Branche ins eigene Team geholt. Und mit solchem Erfolgspersonal, das weiß, wie es funktioniert, werden sie schnell vorankommen. Meine Prognose, die machen ziemlich schnell große Schritte und werden ziemlich schnell auch erfolgreich sein.
Es heißt, Mercedes warte nur auf die von dir schon angesprochenen Regeländerungen, um wieder Vollgas geben zu können. Wie groß ist deiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass der Stern aus Untertürkheim dann wieder volle Leuchtkraft entwickeln wird?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Herren des Sterns das genauso sehen wie die Triebkräfte im Audi-Konzern, dass dort etwas passieren wird in der Formel 1, was große Rückschlüsse auf die eigenen Straßenautos zulässt und möglicherweise die Technologie dort vorantreibt. Deshalb doppelt motiviert, wieder siegen wollen und das Straßenauto vorantreiben, werden die alles investiert haben in diesen Start der Saison 2026. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie wieder sehr viel näher dran sind an der Musik. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die bisher vorn dabei waren, nämlich Red Bull, der kommt ein ganz neuer Hersteller mit Ford in die Formel 1, der künftig die Triebwerke des Red Bull baut, wenig Erfahrung, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sofort erfolgreich sind. Und auch bei McLaren ist es nicht klar, dass dieses Auto sofort auch unter den neuen Regeln schnell funktioniert. Und deshalb will der Herr des Sterns das beste Auto bauen und kann dies möglicherweise auch, weil die beiden erstgenannten Red Bull und McLaren sich auf die letzten Jahre der alten Regeln konzentriert haben, um nochmal große Titel zu holen, könnte Mercedes am Ende vorne sein. Ähnliches traue ich ehrlich gesagt auch Ferrari zu. Da muss man mal schauen, wer da die Nase vorn hat.
Die Formel 1 boomt wie nie zuvor. Interessenten für einen Grand Prix stehen bei den Formel 1 Bossen aus den USA Schlange. Nur die Deutschen, die stehen im Abseits. Warum macht die Formel 1 einen Bogen um die Heimat von Rekordweltmeister Michael Schumacher?
Weil in Deutschland kein Rennstreckenbetreiber, so erfahren er auch sein mag, im Umgang mit der Formel 1 bereit ist, die Antrittsgage, die die Formel 1 für Rennen in Europa aufruft, das ist irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen zu bezahlen und sich darauf zu verlassen, dass das Ganze durch Ticketeinnahmen sich quasi selbstständig refinanziert. Das ist nicht der Fall. Diese Erfahrung machen alle anderen Rennstrecken auch. Aber es wird anderswo anders kompensiert. In Saudi-Arabien beispielsweise oder in Abu Dhabi werden bis zu 90 Millionen Dollar verlangt, damit die Formel 1 dort antritt. Und da macht einfach der König die Schatulle auf, zahlt das aus der Portokasse. Hier in Deutschland und anderswo in Europa müsste die Staatskasse dafür geöffnet werden. Das tut niemand mehr. Und deshalb haben es die Rennstreckenbetreiber hierzulande und auch im Rest von Europa deutlich schwerer. Und dann kommt noch dazu, dass in Deutschland natürlich niemand mehr und am Nürburgring erst recht nicht irgendeine Staatskasse öffnet, um irgendeinen Subventionscent auch nur in die Richtung der Ringbetreiber zu schieben. Das geht nicht am Hockenheimring unter der grün beteiligten Regierung. Das geht nicht am Nürburgring, weil wir wissen es, in den letzten Jahrzehnten dort etlicher Subventionsbetrug stattgefunden hat. Da sind Millionen aus der Staatskasse versenkt worden. Niemand wird dort auch mehr einen Cent nur hingeben. Und das wissen die Betreiber. Sie wissen, dass sie sich an den Staat nicht wenden müssen. Sie müssten es selbst finanzieren und das können sie nicht.
Wenn Sie genau wissen wollen, was da so passiert ist am Nürburgring, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Höllenrausch aus der ARD Audiothek auch zu hören, regelmäßig hier bei uns in Sportschau live. Nürburgring und Hockenheimring, zwei legendäre Rennstrecken, wären die überhaupt Formel 1 tauglich?
Beide sofort, was das Rennstreckenlayout, was alle technischen Voraussetzungen für das Betreiben eines Formel-1-Rennens anbetrifft. Das ist zuletzt ja bewiesen worden 2020 in der Corona-Pandemie, als der Nürburgring als Ersatzkurs für einen ausgefallenen Grand Prix irgendwo anders auf der Welt einspringen musste und sofort bereit und in der Lage war. Also das würde sich nicht verändert haben. Aber die Formel 1 hat ganz neue Anforderungen an einen Rennstreckenbetreiber ausgelegt. Zum Beispiel am Hockenheimring müssten die VIP-Plätze von bisher 2.000 auf 4.000 bis 5.000 erhöht werden. Das bedeutet, riesige Kapazitäten in den vorhandenen Gebäuden müssten freigesetzt werden, erhebliche andere Eintrittskarten oder Sitzplätze reduziert werden. Außerdem müssen Konzertarenen bereitstehen, riesige Foodcourts. Das sind alles Dinge, die die aktuellen Rennstrecken in Deutschland nicht anbieten können. Außerdem ist der technische Aufwand gestiegen und deshalb müssen die Boxenanlagen erweitert werden. Allein am Hockenheimring würde das zwischen, je nach Aufwand, der betrieben wird, ob man aufstockt oder gar neu baut, zwischen 20 und 50 Millionen Euro müssten dort investiert werden. Und das macht es übrigens noch unwahrscheinlicher, dass das sehr schnell kommt.
Nichtsdestotrotz, das alles umso bedauerlicher, da die Formel 1 alle Rekorde bricht und immer neue Interessenten erreicht. dank auch der Serie auf Netflix, die es inzwischen auf 7 Staffeln gebracht hat. Und demnächst auch ein neuer Formel-1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Also insofern umso bedauerlicher für Deutschland.
Ja, absolut. Die Formel 1 erlebt eine Renaissance oder einen Boom, wie auch immer man das bezeichnen will, und zwar über alle Altersgrenzen hinweg. Meine 15-jährige Tochter, natürlich kann man sagen, ist ein bisschen influenced auch durch den eigenen Vater und das Formel 1-Interesse, und trotzdem, sie guckt diese Drive to Survive Doku-Serie von Netflix seit der ersten Folge. Sie ist verrückt nach Merchandising aus der Formel 1. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Große amerikanische Bekleidungsmarken haben inzwischen Kollektionen aus der Formel 1 in ihrem eigenen Bestand zum Kauf für eben jene verrückten Jugendlichen, die es zuhauf gibt. Und dann, meine Frau geht nächste Woche in den Film, in der erscheint, in der Hauptrolle Brad Pitt. Auch sie hat sich bisher ziemlich wenig für Formel 1 interessiert, aber sie geht dahin, und das zeigt, mit welcher Akribie dieser amerikanische Medienkonzern Liberty Media, dem die Formel 1 gehört, das ausrollt. Über alle Endgeräte wird einem das ins Haus gespült, und das ist gar nicht mehr wichtig eigentlich, was im linearen Fernsehen läuft, sondern alles, was dahinter abläuft, ist viel, viel wichtiger für diese unglaubliche Marketingmaschinerie, die dieser Medienkonzern losgetreten hat und der die Formel 1 zurück auf die Erfolgsspur gebracht hat.
Sagt Jens Gideon, Formel 1 Experte der ARD. Schönen guten Abend noch nach Hamburg.
Tschüss nach Berlin.
Ja, und was nun das Sportliche angeht, da war tatsächlich Max Verstappen, der Titelverteidiger, heute der schnellste im ersten Training für den Grand Prix von Kanada. Und Charles Leclerc, der hat sein Ferrari in einem Reifenstapel zerlegt. Ihm geht's aber gut. Mit den Legenden, liebe Hörer, haben wir es heute. Max Schmeling, Timo Boll und nun Thomas Müller, der den berühmten letzten Tanz mit seinen Bayern bei der Clubweltmeisterschaft im Fußball in den USA tanzen wird. Florian Eckel verfolgt die Vorbereitung des deutschen Meisters in Orlando, Florida.
Seine Karriere verläuft bislang wie im Märchen. Dazu passt, dass sich Thomas Müller und seine Bayern in Disneyland, umgeben von Mickey und Goofy, auf die Club-WM vorbereiten.
Jeder war mal Kind und wir sind natürlich auch damit aufgewachsen. Von unserem Hotel aus, vom Balkon, sieht man, glaube ich, auch so ein Cinderella-Schloss. Wir sind ja alle noch kleine Kinder, so ein bisschen, zumindest wenn wir ein bisschen kramen in uns drin, und dementsprechend sind wir schon froh, hier zu sein.
Das hätte sich der kleine Thomas Müller im Jahre 2000 sicher nicht träumen lassen. Von Pell bei Weilheim auf die ganz große Fußballbühne. Rekordspieler für seinen Lieblingsclub, dazu 13 deutsche Meistertitel und 2-mal Champions-League-Sieger. Trotz seiner 35 Jahre lassen ihn die Bayern-Fans ungern gehen.
Thomas Müller hat für Bayern über 25 Jahre gespielt und in unserem Herz ist er schon eine totale Legende.
Die möglicherweise nochmal ein neues Abenteuer sucht. Gerüchteweise liegt seine nähere sportliche Zukunft in der US-amerikanischen Profiliga MLS. Bestätigen möchte Müller das noch nicht. Bei der Club-WM lernt er aber schon mal den American Way of Life kennen.
Klar ist auch eine Möglichkeit für mich, vor allem wenn wir weit kommen, dann kommen wir ja in unterschiedlichste Regionen in den USA, da auch nochmal so ein bisschen reinzuschnuppern, und dann passt es mit dem Akklimatisieren dann auch noch. Ja?
Doch die politische Lage ist besorgniserregend. Von anhaltenden Protesten gegen die Trump-Regierung sowie deren Reaktion mit Militärkräften bis hin zu Einschränkungen der Presse oder Sanktionen für Universitäten. Die USA sind momentan keine Märchenwelt.
Wenn man politisches und grundsätzliches Weltgeschehen in seine ganzen täglichen Handlungen mit einfließen lassen würde und das nicht schaffen würde, irgendwie Dinge auch trennen zu können, dann wird es schon schwierig werden. Dementsprechend kann ich da schon gut trennen, und trotzdem nimmt man natürlich Dinge wahr und macht sich auch Gedanken.
Müllers voller Fokus liegt jetzt auf der Club-WM und seinem letzten möglichen Titel als Bayern-Spieler. Da wird auch der bevorstehende Trennungsschmerz beiseite geschoben.
Komisch wird's dann, wenn mein Schlüssel am FC Bayern-Gelände nicht mehr funktioniert. Das ist vielleicht der Moment, vor dem ich mich fürchte, wenn ich nicht mehr in die Kantine komme.
Gegessen wird erstmal sowieso im Reich von Mickey und Goofy. Müllers Märchenschloss ist jetzt erstmal die Club-WM.
Florian Eckel berichtete aus Orlando, Florida. Ich glaube, Lionel Messi bei Inter Miami wäre nicht abgeneigt, Thomas Müller künftig an seiner Seite zu sehen in den Spielen der Major League Soccer. Also, FIFA-Boss Infantino hat ein bis dato kleines Turnier am Ende eines Jahres zu einem XXL-Format mit 32 Mannschaften aufgeblasen. Über diese Clubweltmeisterschaft spreche ich jetzt mit ARD-Korrespondentin Nina Barth in Washington. In dem Falle, Nina, guten Tag in die US-Hauptstadt.
Hallo, guten Abend.
Was versprechen sich die USA von diesem Turnier?
Also die USA und natürlich auch die FIFA, die erhoffen sich ein großes Sportevent, klar. Für die USA ist die Hoffnung dabei auch, sich als Gastgeber eines weltweit beachteten Sportevents zu zeigen, denn das sind die USA ja nicht wirklich schon lange nicht mehr gewesen. Die USA haben den Super Bowl, aber kein internationales Sportereignis, das haben sie in einer langen Zeit nicht gehabt. Insofern spielt das eine Rolle. Donald Trump, der Präsident, der spricht auch sehr oft von der WM im kommenden Jahr, von den Olympischen Spielen. Er betont immer wieder, wir in den USA werden großartige Gastgeber sein. Das ist das eine. Die USA wollen sich auf der Fußball-Weltbühne präsentieren. Dann natürlich der wirtschaftliche Aspekt, gerade in den Städten, in denen gespielt wird, hoffen Hotels, Restaurants auf viele Besucher. Und ein dritter Punkt, der auch noch wichtig ist für die USA, ist, dass das auch gleichzeitig ein Testlauf ist für die WM im nächsten Jahr, eine Generalprobe sozusagen. Da werden Erfahrungen gesammelt. Wie läuft es zum Beispiel mit der Logistik?
Die Amis sind sportverrückt. Und da stellt sich die Frage, wie sehr bei Ihnen diese Clubweltmeisterschaft überhaupt ein Thema ist, angesichts der Tatsache, dass ja derzeit noch die Finalserien im Eishockey und im Basketball laufen.
Also diese Club-WM, die spielt hier kaum eine Rolle. Die Finalserien in der NBA und der NHL, also Basketball und Eishockey, die stehen deutlich mehr im Fokus. Die Club-WM ist kein großes Thema. Bisher ist die Berichterstattung darüber wirklich sehr gering. Ich habe mich erst gestern mit einer Bekannten darüber unterhalten. Diese Bekannte ist wirklich ein großer Sportfan und auch Fußball interessiert. Und die hat gesagt, dass sie sich jetzt erstmal schlau gemacht hat, wo überhaupt wann was läuft. Sie sagt, sie ist überhaupt nicht erreicht worden von diesem Sportevent. Und das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Man muss gezielt suchen, dann findet man Informationen. Aber das ist überhaupt kein Vergleich mit anderen Sportereignissen hier in den USA.
Na, dann verwundert es auch nicht, dass die FIFA, der Weltverband, mittlerweile Tickets verramscht, so muss man es schon sagen. Studenten in Miami beispielsweise bekommen für das Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami mit einem gewissen Lionel Messi und dem ägyptischen Club Al-Ahli 5 Karten für insgesamt $20. Ursprünglich kosteten die günstigsten Tickets mehr als $300. Wenn Inter Miami auch in der eigenen Stadt nicht ziehen mag, gibt es vielleicht doch Orte, Nina, in denen mehr Euphorie herrscht?
Also Euphorie ganz bestimmt nicht. Der Ticketverkauf, der läuft sehr schleppend, nicht nur in Miami. Aber wir müssen sehen, vielleicht ändert sich das noch, wenn zum Beispiel Seattle, die haben eine große Fanbase, wenn Seattle zum Beispiel im Viertelfinale steht, vielleicht sehen wir, dass der Ticketverkauf noch steigt, aber im Moment ist das nicht nur in Miami so, dass der weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Sind Zahlen bekannt, wie viele WM-Touristen erwartet werden?
Nein, es gibt keine Aufschlüsselung darüber, welche Touristen jetzt extra für die Club-WM ins Land kommen. Es sind auch keine Zahlen, was die Erwartungen angeht, veröffentlicht worden. Aber ich glaube, die Zahl derjenigen, die für die Club-WM hier in die USA reisen, die hält sich wirklich in Grenzen. Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass Fußballfans, die für Fußball in die USA reisen, dass die das für die WM machen werden und nicht für die Club-WM. Denn anders als bei der WM im nächsten Jahr, wo ja Nationalmannschaften spielen, sind das ja diesmal Vereine. Und da ist natürlich dann schon die Frage, reist jemand wirklich aus Deutschland an, um Bayern München spielen zu sehen oder Borussia Dortmund? Und das dann auch noch gegen Gegner, die jetzt nicht so namhaft, nicht so attraktiv sind, zumindest nicht alle. Also die Zahl der Club-WM-Touristen ist, denke ich, wirklich überschaubar.
Ja, also bis in die USA zu fliegen, um Bayern gegen Auckland City FC sich anzuschauen, ja, das stimmt schon. Einige deutsche Medien berichten, die USA hätten nun seit Beginn von Präsident Trumps zweiter Amtszeit als Reiseland, Amtszeit ist gar nicht so einfach, als Reiseland an Attraktivität verloren. Was weißt du darüber?
Ja, das ist so. Es gibt Zahlen der staatlichen Tourismusbehörde US National Travel and Tourism Office, dass die Zahlen der USA-Reisenden aus europäischen Ländern generell schon direkt nach dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar teilweise stark eingebrochen ist. In Deutschland war es im Februar ein Rückgang von mehr als 8% im Vergleich zum Jahr davor. Und es gibt eine Umfrage unter rund 450 deutschen Reisebüros. Und da haben 85% dieser befragten Reisebüros gesagt, die Nachfrage nach einer USA-Reise ist zurückgegangen. Und es ist auch so, dass generell die Beliebtheit der USA gesunken ist im Ausland. Das Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center hat gerade eine Untersuchung dazu veröffentlicht. Von Januar bis April hat das Pew Research Center Umfragen in 24 Ländern durchgeführt. In 15 der 24 Ländern ist die Beliebtheit der USA gesunken seit dem Amtsantritt von Donald Trump, auch in Deutschland. Da ist es so, dass nur noch ein Drittel der Befragten ein positives Bild von den USA hat. Und das war vor einem Jahr noch etwa die Hälfte. Und das liegt ganz einfach daran, dass viele kein Vertrauen in Donald Trump, in seinen Umgang mit der Weltpolitik haben, sei es, wenn es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geht, den Krieg in Gaza, die Klimapolitik oder die Einwanderungspolitik.
Zu den Spielorten gehört auch Pasadena im Umland von Los Angeles. 6 Begegnungen sollen dort ausgetragen werden. Inwieweit beeinflussen die Proteste gegen Trumps Migrationspolitik und der Einsatz von Militär in L.A. die dort geplanten Spiele?
Also die Spiele sollen wie geplant stattfinden. Da ist keine Absage im Gespräch. Aber die Frage ist natürlich, welche Auswirkungen hat es auf die ganze Atmosphäre dort, wenn da Nationalgarde in der Stadt ist und möglicherweise auch am Stadion, auch Beamte von ICE, der Einwanderungsbehörde, die die Razzien dort jetzt durchgeführt hat und auch noch durchführt. Das wird Menschen abschrecken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Einwanderer ohne Papiere, von denen es viele gibt in den USA, die vielleicht zu einem Spiel dort gehen wollten, dass die das jetzt tun werden. Und auch andere Einwanderer mit Papieren werden vielleicht zu Hause bleiben, einfach weil sie kein Risiko eingehen wollen. Die ganze Situation dort trägt ganz sicher nicht zu einer Fußballfest-Atmosphäre bei. Und es ist auch so, dass die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP auf Social Media geschrieben hat, der Zoll- und Grenzschutz wird in voller Montur und voller Schutzausrüstung für die Sicherheit bei der ersten Spielrunde sorgen. Dieser Beitrag ist dann gelöscht worden, aber es ist wahrscheinlich, dass Beamte vom Grenzschutz oder der Einwanderungsbehörde dort sein werden, auch in Pasadena. Und FIFA-Präsident Gianni Infantino ist darauf angesprochen worden, auf die Möglichkeit, dass es bei Spielen der Club-WM Kontrollen der Einwanderungsbehörde geben könnte. Aber er sieht da offensichtlich kein Problem. Er hat in den Fokus gestellt die Notwendigkeit der Sicherheit bei diesen Spielen.
Nina, die Sichtweisen auf die Ereignisse in Los Angeles sind verschieden. Einmal heißt es, die Proteste seien die friedliche Antwort auf Trumps rigorose Politik der Abschiebung. Andere Berichterstatter verweisen darauf, dass es sehr wohl das Recht einer Regierung sei, illegale Einwanderer abzuschieben und dass die Proteste eben nicht friedlich abliefen, dass Randalierer unter anderem Autos anzünden würden und Trump das Militär zu Recht in Marsch gesetzt habe. Wie beurteilst du die Lage in Los Angeles?
Also es gibt Proteste, es gibt Ausschreitungen, aber es ist nicht so, wie Donald Trump das darstellt, nämlich dass die Stadt, das LA ohne ihn und die Nationalgarde brennen würde. Donald Trump hat gesagt, er wird Los Angeles befreien. Wir werden nicht zulassen, dass eine amerikanische Stadt von einem ausländischen Feind eingenommen und erobert wird. Und wenn man Donald Trump hört und die Bilder aus Los Angeles sieht, keine Frage, da fliegen Flaschen, da sind Autos angezündet worden. Aber das, was da gerade passiert, das passt nicht zu dem Bild, das Donald Trump zeichnet. Und es ist ja auch so, dass der Gouverneur von Los Angeles, Gavin Newsom, die Bürgermeisterin von L.A., Karen Bass, dass die gesagt haben, sie wollen die Nationalgarde nicht, weil sie sagen, das heizt die angespannte Stimmung noch weiter an. Sie sagen, die Polizei hat alles im Griff. Also für mich ist dieser Schritt von Donald Trump völlig überzogen. Er testet einmal mehr die Grenzen aus und sendet natürlich aber auch ein Signal ans ganze Land, wie ernst er es mit seinen angekündigten Massenabschiebungen meint.
Sagt ARD-Korrespondentin Nina Barth über die Clubweltmeisterschaft im Fußball, die in der kommenden Nacht in den USA beginnt. Nina, noch einmal Schöne Grüße nach Washington und einen angenehmen Arbeitstag, kann ich ja nur sagen, aus unserer Sicht hier, wo es jetzt so langsam mit dem Arbeiten für uns zu Ende geht. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja, 21.59 Uhr wird's. Ich habe noch eine Meldung vom Radsport. Der deutsche Profi Florian Lipowitz, der mischt bei der Dauphiné-Rundfahrt in Frankreich weiter vorn mit. Lipowitz musste heute auf der 6. Etappe nur dem slowenischen Tour de France-Sieger Tadej Pogacar und dessen Rivalen Jonas Vingegaard aus Dänemark den Vortritt lassen. Pogacar übernahm heute auch das gelbe Trikot des Gesamtspitzenreiters. Bei der Dauphiné-Rundfahrt sind alle Fahrer vertreten, denen bei der Tour de France dann im Sommer eine Chance auf den Gesamtsieg eingeräumt wird. Das war Sportschau live am heutigen Freitag, dem 13. aus Berlin. Thomas Kroh dankt Ihnen für Ihr Interesse und gibt sie weiter an die Kollegen der ARD Infonacht. Ein schönes Wochenende.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Der Iran hat seinen Gegenangriff auf Israel begonnen. Die iranische Agentur IRNA meldet, es seien hunderte Raketen abgefeuert worden. Die israelische Armee spricht von Dutzenden Geschossen. Die israelische Feuerwehr meldet mehrere schwere Zwischenfälle. Für das ARD-Studio Teheran, Pia Masochak.
Über Jerusalem und Tel Aviv wurden die Luftabwehrsysteme aktiv. Kurz darauf wurde übereinstimmenden Meldungen zufolge eine zweite Angriffswelle gestartet. Bereits am frühen Abend hatte die israelische Luftwaffe erneut Ziele im Iran angegriffen. Dabei gerieten wieder Teile Teherans unter Beschuss. In der ganzen Stadt waren über mehrere Minuten die Flugabwehrgeschütze zu hören. Iranische Medien gaben außerdem bekannt, dass auch die Atomanlage Fordow ins Visier geraten sei. Genauso wie eine zweite Anreicherungsanlage in der Millionenstadt Isfahan. Diese sei zerstört worden, so die israelische Armee. Von iranischer Seite gab es noch keine Auskunft zu möglichen Verletzten oder Schäden. Iranische Medien gaben bekannt, dass zwei israelische Kampfflugzeuge abgeschossen worden seien. In der Nacht auf Freitag hatte Israel mit massiven Luftschlägen die militärische Führungsriege des Iran sowie mehrere Atom- und Militäranlagen angegriffen.
In einer Arztpraxis in der Genter Straße in Berlin-Wedding ist am Nachmittag ein Mann getötet worden. Das hat die Polizei dem RBB bestätigt. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Der Hintergrund ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte der RBB 24 Abendschau, die Auffindesituation sei so gewesen, dass man ein Tötungsdelikt annehmen müsse. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Informationen zu dem Opfer gibt es noch nicht. Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zunächst vorgesehen. Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Hinkel.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Unternehmen, die zum Beispiel